ARD.
Es ist so toll. Ich habe letztens Skyfall gesehen und dieser Mann ist gleichzeitig Agent, Model und Abrissunternehmen.
Also Ralf, ganz kurz, du bist da jetzt direkt rein. Du redest von Bond.
James Bond. Eigentlich die größte britische Ikone überhaupt, mal abgesehen von vielleicht Paddington Bear. Also zumindest Paddington Bear hat einen großen Bahnhof. Für Bond, ich glaube, das ist nur eine kleine Bahnstation, die er hat.
Und damit herzlich willkommen in der ARD Audiothek. Ihr hört Battle of the Nerds.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell der Möchtegern-Spione. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten James-Bond-Nerds werden. Dabei haben sie noch gar keine Ahnung. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Aber natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer wird zum Doppel-Null-Agenten? Und wer ist nur für die Martinis hier? Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Ralf und ich treten heute gegeneinander an. Es geht um James Bond. In insgesamt 3 Runden sammeln wir jetzt so viel Wissen zu James Bond wie irgend möglich. Wir wollen wirklich alles wissen, bis ins kleinste Detail, bis zum hintersten Nebendarsteller, jeden Drehort, was auch immer in diesen 3 Runden in die Köpfe reingeht. Und am Ende kommt dann das große Finale. Da werden wir getestet. Wer von uns ist in dieser Folge zum größten Bond-Nerd geworden?
Und zum Glück sind wir nicht alleine, denn wer sollte uns das alles beibringen, wenn nicht die 2 größten James-Bond-Nerds, die ich kenne. Aber trotzdem, ich freue mich total, dass ihr hier seid und uns an eurem Wissen teilhaben lasst. Andreas Sperling und Sebastian Meinke, hallo.
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 Andi, wir sind heute ein Team.
Yes.
Du bist quasi 007 im Nerd-Kosmos. Wann hat dein Bond-Fieber begonnen und was macht diese Bond-Reihe für dich aus?
Oh, das war ganz, ganz früh. Mein Vater hat mich quasi damit infiziert. Wir haben da fast so eine, wie eine Family-Story dahinter. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Osten. Und da war es ja tendenziell problematisch, Bond-Fan zu sein. Ne? Also mein Vater meinte immer, es wurde vom Kommunistenkiller geredet. Das geht ja gar nicht. Liebesgrüße aus Moskau, überhaupt nicht drin. Und das war dann auch gleichzeitig bei meiner Familie so mit so einem gewissen Freiheitsgefühl verknüpft. Meine Eltern hatten dann das Pech, dass sie ins Zuchthaus mussten wegen versuchter Republikflucht. Mhm. Ja, und wurden dann aber freigekauft nach einem Jahr. Und das allererste, was mein Vater dann, als er im Westen ankam, gesehen hat, war ein Kino mit großen 007-Lettern obendran. Ja, er ist auch ein absoluter James-Bond-Fan dadurch und hat das natürlich an mich weitergegeben und hat dann alles auf VHS-Kassette aufgezeichnet und mir sehr, sehr früh, vermutlich ein bisschen früher als man sollte, an die Hand gegeben. Also ich glaube, so meinen ersten Bond-Film hatte ich gesehen mit 7 vielleicht, 8. Ich kann es im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Und dann natürlich ganz großes Highlight, als wir dann ins Kino gegangen sind zusammen als GoldenEye. Damals kam.
Ja, guck mal, daran, ich glaube, dann sind wir gar nicht so weit auseinander altersmäßig. Und ich habe auch gerade direkt Gänsehaut bekommen bei dieser Geschichte. Also, dass das dann so für eure Familie auch so eine Bedeutung hat. Ich freue mich, dass wir ein Team sind heute, Ralf. Jetzt bin ich gespannt, mit wem du da unterwegs bist.
Ich bin mit Sebastian unterwegs. Aber bevor ich zu Sebastian komme, ich möchte kurz noch wissen, einfach so, weil es mich interessiert, wie sehr kennst du dich aus mit Bond? Wie viele Filme hast du gesehen?
Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Filme. Ich habe jetzt keine Strichliste. Ich glaube, ich habe viele gesehen. So Pierce Brosnan war, glaube ich, so der James Bond, den ich als Kind wahrgenommen habe und danach war ich dann ganz gut an Bord und manchmal so nachts um 11 bin ich schon mal im Fernsehen an einem Sean Connery hängen geblieben. So ungefähr. Ich könnte sie, glaube ich, nicht in die richtige Reihenfolge. Also die Bonds, aber die Filme jetzt zum Beispiel, die Daniel Craig-Filme, könnte ich jetzt nicht in die richtige Reihenfolge einordnen. So ist so mein Wissensstand.
Okay. Ja, ähnlich bei mir. Also okay. Ich glaube, ich habe auch alle Bond-Filme gesehen und Hab aber mit Roger Moore als Kind angefangen. Das war so mein James Bond. Und das war auch das Ding, ich wollte immer, ist es ein Lotus gewesen, dieses weiße Auto, was sozusagen zu einem U-Boot sich verwandeln kann? Das fand ich immer super. Ich hatte das als kleines Matchbox-Auto. Also das ist so mein Bond-Ding. Aber Sebastian, du bist hier der große Bond-Nerd in unserem Team. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wie hat es denn bei dir angefangen, dein Bond-Fieber?
Ja, also das war relativ ähnlich im Vergleich zu Andy. Da war es wirklich so, mein Vater hat eines Abends beschlossen, eine VHS einzulegen. Das war, man lebt nur zweimal. Da saß ich viel zu jung für die damalige FSK-Freigabe, habe einen Film gesehen, der mich ja mittelmäßig irritiert zurückließ. Bond wird erschossen und lebt danach doch. Da explodiert ein Vulkan, riesig in den Bildern, aber trotzdem, so groß sah der vorher gar nicht aus. Also man saß wirklich mit kindlichen Gedanken beim Erwachsenenfilm. Aber auch bei uns gibt es so eine kleine Family-Backstory. Der Vater, großer Bond-Fan, hat mich damit gefüttert, hat es jahrzehntelang bereut, weil er gemerkt hat, das hat sich bei mir eingepflanzt. Meine Tante hat meinen Onkel auf einem Auslandssemester bei Liebesgrüße aus Moskau im Kino kennengelernt. Also Bond ist auch aus der Familie nicht wegzudenken und immer wieder so ein Standard. Und daraus entstand halt so, ich habe den ersten Film gesehen, habe Blut geleckt und danach habe ich gesagt, ich will mehr davon. Ich will in die Videothek, also das war damals so ein Schallplattenladen, der im Obergeschoss VHS vermietet hat. Und auf dem Treppenaufgang standen schon die Moore-Cover. Und dann habe ich gesagt, diese Woche nehmen wir den. Nächste Woche nehmen wir den. Diese wunderschönen For Yours Only-Cover noch in den großen VHS-Kassetten, wo du als Kind vorbeigehst und sagst, da wird eine Geschichte erzählt, die will ich sehen. Ja. Und er hat es im Laufe der Jahrzehnte und bedingt durch meine dadurch schwächelnden schulischen Leistungen mehrfach bereut.
Dass ihr Nerd seid, habt ihr jetzt schon sehr gut angedeutet. Ich bin richtig gespannt, wie ihr uns jetzt hier gleich Druck betankt mit eurem Wissen. Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir noch jemanden vorstellen, der uns hier im Studio auf die Finger schaut, nämlich unseren Shownotar Nils Bokelberg. Nils, du hast das hier alles im Griff und moderierst uns später durch das große Finale.
Absolut, dafür bin ich da. Ich bin sozusagen euer M hier heute am Tisch. Pass auf alles auf. Alles ist, muss bei mir berichtet werden.
Du bist jetzt Nils Bokelberg.
Ich bin jetzt Nils Bokelberg. Und ich achte darauf, dass hier keine versteckten Tricks angewandt werden, keine Vergessenspillen, keine Lügendetektoren, sondern bei mir wird alles gefact-checkt und im Finale gucken wir dann mal, wer hier auch alles richtig erzählt und was ihr beide gelernt habt.
Runde 1. Speed Recap.
Wir gehen direkt rein in Runde 1 der Speed Recap. Andi und Sebastian, ihr erzählt uns gleich eine zentrale Bond-Geschichte. Welche? Das verraten wir gleich. Ihr müsst sie uns bitte erzählen, so gut und detailliert wie möglich. Es muss gar nicht super stringent sein, sondern ballert einfach raus alles, was euch in kurzer Zeit einfällt, denn wir haben dafür nur jeweils 120 Sekunden. Und danach dürfen Ralf und ich jeweils nachhaken. Da bekommt jeder von uns 3 Fragen. Aber weil ihr die gleiche Geschichte erklären müsst, machen wir das getrennt voneinander. Und das bedeutet, dass Ralf und Sebastian, ihr müsst jetzt mal kurz vor die Tür. Könnt noch einen Kaffee trinken oder Martini.
Das kriegen wir.
Stoß nochmal an. Und Andi und ich legen hier los. Okay, Andi, wie geht's dir? Bist du hier gut angekommen? Bist du ready
für Runde 1? Ich bin gerade nervös, ob es auch ein Bond-Film ist, den ich noch gut in Erinnerung habe. Es sind noch 25 Stück mittlerweile.
Es ist nicht unbedingt ein einzelner Film.
Oh, okay,
sondern,
okay.
Pass auf, erzähl mir die Geschichte von M und M's Beziehung zu James Bond mit allen Wendungen und Entwicklungen im Lauf der Filme. Du kannst noch mal kurz Luft holen.
Okay.
Und dann sagst mir, wenn du ready bist. Bereit? Mhm. Weil dann sage ich, ready, Nerd, go.
Okay. M und Bond haben erstmal eine sehr distanzierte Beziehung zueinander. Er ist derjenige, der Bond seine ikonische Walter PPK gibt und nimmt ihn seine Beretta ab. Übrigens macht er dabei einen Fehler mit dem Kaliber, weil er ein kleineres Kaliber nennt, was die Beretta angeblich hat, aber zur Walter PPK, aber das ist ganz wichtig. Ist später eine Frau, gespielt von Judi Dench. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Er arbeitet im MI6, er brieft Bond immer zu seinen verschiedenen Aufträgen. Er wird auch immer wieder von verschiedenen Schauspielern natürlich gespielt. Er mochte Brandy lieber, wogegen dann Judi Dench, da gab es ja diese eine Szene, Bourbon bevorzugt. Was gibt's noch zu M? Ja, mir fällt einfach jetzt nichts mehr ein gerade.
So, gut, aber das heißt, ich habe jetzt schon mal die Basis. Ich verstehe, M ist eine Führungsposition beim MI6, Auftraggeber oder Geberin von James Bond. Und hat sich diese Beziehung, du hast ja gesagt, am Anfang eher distanziert, verändert im Laufe der Filme?
Darauf hätte ich noch eingehen. Verdammt nochmal. Also ich habe Blackout gehabt. Erzähl. Ja. Dann später auch besonders in den Crack-Teilen, in Skyfall wird das nochmal intensiviert. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, darum kann ich es. Aber ja, sie wird definitiv nochmal intensiver im Verlauf der Handlung.
Und ich erinnere, dass Bond sich aber manchmal ja auch M widersetzt. Was gibt es da vielleicht für besonders einprägsame Fälle? Oder was war da mal los? Worüber haben die sich mal gestritten? Der mal gekündigt? Keine Ahnung.
Timothy Dalton wird die Lizenz zum Töten entzogen.
Wer ist das?
Bond. Okay. Der Schauspieler, der Bond spielt. Und haben da dementsprechend Beef. Genau, ja.
Das waren drei Fragen, Eva.
Danke, Andi, für den ersten Aufschlag.
Danke euch beiden. Jetzt schicke ich euch raus.
Mhm.
Und die anderen beiden kommen rein.
Nils, hallo.
Hallo Ralf, hallo Sebastian. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir haben unsere Plätze wieder eingenommen. Sebastian, du hast 120 Sekunden Zeit. Und die Aufgabe ist, erzähl uns die Geschichte von M und M's Beziehung zu James Bond mit allen Wendungen und Entwicklungen im Lauf der Filme. Also packt wirklich alles rein. Ready, Nerd, go.
Also die Geschichte von Bond und M ist die einer prinzipiell Vater-Sohn-Beziehung. Der weise James trifft auf den alten M, der ihn äußerst kritisch, ja, immer wie als Mentor sieht, aber auch sein Chef ist, deswegen eine gewisse Distanz braucht. Über die Filmreihe hinweg wird es so, dass M zugänglicher wird, gerade im Wechsel zu Judi Dench, wo die Töne teilweise schärfer werden. Das hängt aber auch mit dem Zeitgeist zusammen. Und dann auch als Höhepunkt Bond bei M in der Wohnung eindringt. Und dann wirklich in Skyfall in der Wohnung steht und sagt, melde mich zum Dienst. Ich stelle fest, sie brauchen mich wieder. Gleiches hatten wir ja einen Film vorher in Casino Royale, wo er dann auch nachts in der Wohnung steht, wo sie sagt, wie sind sie denn hier reingekommen? Und er sagt auch noch ganz trocken, ich weiß jetzt, wofür M steht. Also auch da wird die Beziehung enger. Im Lauf der Zeit ist es so, sie realisiert oder M realisiert, dass Bond sehr viel kann, sehr viel weiß, nicht immer die autorisierten Wege geht und sie ihm dann auch den Freiraum gibt. Sehen wir die Szenen, wo sie dann wirklich sagt, überwacht seine Kreditkarten, aber ich vertraue meinem Agenten, was er tut. In den letzten Filmen ist es dann wiederum so, dass M wieder äußerst kritisch wird, gerade wenn dann sich der böse quasi Geheimdienstchef wieder einschaltet. Und es ist aber immer eine äußerst vertrauensvolle Beziehung, die wachsen muss und in der er manchmal auch so, wie es so ist, der böse Bube den Schritt weitergeht, was er austesten kann. Und oft wird er gelassen, es wird ihm gewehrt oder er wird eiskalt zurückgezogen. Und es ist auf jeden Fall am Ende pures Vertrauen, allerdings auf einer Chef-Angestellten-Basis, auf die es immer wieder reduziert werden muss, weil sonst nämlich die Kritiker viel zu groß werden. Aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen, Überschreitungen der Kompetenz werden geduldet oder nicht, aber insgesamt ist er der vertrauteste Mitarbeiter der 00-Section für M und das wichtigste Glied.
Okay. Super, ich habe alles mir mental notiert. Eine Frage, also ich habe das total verstanden mit Vater-Sohn-Beziehung, sprich, oder Mutter-Sohn-Beziehung. Du hast gerade eben gesagt, James Bond war ein Waisenkind. War das jetzt nur metaphorisch gemeint oder ist James Bond wirklich weise?
Er ist in der Geschichte seiner Figur ist er weise, weil die beiden Eltern sind bei einem Bergsteigerunglück ums Leben gekommen. Also er ist ein Waisenkind.
Ah.
Zitat, Waisenkinder machen die besten Agenten.
Wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht so im Kopf. Und du hast gesagt, James Bond hat irgendwann zu M gesagt, jetzt weiß ich, wofür M steht. Aber wofür steht M?
jetzt hast du mich erwischt, das habe ich gerade nicht parat, aber es ist der Vor- oder Nachname. Und das wird auch irgendwo explizit erwähnt, im Film selber nicht.
Okay. Und ich habe noch eine Frage, die ist ein bisschen Meta. Wie ist es eigentlich so bei den James-Bond-Fans aufgenommen worden, dass M so ausgetauscht wurde? Also praktisch, das ist ja massiv. Im Grunde steht M ja nur für so ein Symbol, weil vorher war es ein alter Typ. Dann wurde M zu einer Frau. Wie ist es bei den Fans aufgenommen worden?
Bei den Fans am Anfang sicherlich leichte Irritation mit GoldenEye und Judi Dench. Aber man hat dann gemerkt, die Person spielt eine sehr gute Rolle und spielt auch diese, wenn man sich jetzt an die Tennerszene erinnert mit GoldenEye und dem Satellitenbild, wo er noch scherzt, unser Zahlendrache, ja, reden Sie ruhig weiter, wo man sagt, ja, es wird von vielen Seiten beleuchtet, aber am Ende werden der Austausch wird positiv aufgenommen als neuer Impuls, auch weil es mit den jeweiligen Schauspielern in der Interaktion gut funktioniert. Die Szene mit Brosnan großartig, wo sie sich ein bisschen kabbeln. Und auch wenn man dann sieht, dass viele fangen dann an, drüber nachzudenken und stellen fest, dass Judi Dench zwei verschiedene M's spielt in den Filmen. Und also da gehen die Theorien relativ weit. Das ist jetzt weit über dem, was man so im Filmisch mitkriegt. Aber der Austausch war eigentlich nie das Problem, weil er wird verinnerlicht.
Ich hätte noch so viele Fragen, aber ich darf nicht mehr, oder?
Nee, das waren drei Fragen. Und das heißt, wir holen die anderen wieder rein. Und es geht munter weiter zur Runde 2. Vielen Dank.
Runde 2. Das Lieblingsding.
Jetzt geht's um eure Liebe zu den Bond-Filmen. Runde 2, das Lieblingsding. Ist immer so eine große Emotion, Liebe, bei so einem brutalen Franchise. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Also es geht um euer Lieblingsding, euren Favorite Fact aus den Bond-Filmen. Alles, was euch irgendwie so das Herz erwärmt, kann man sagen. Und ihr habt 90 Sekunden Zeit, uns das näher zu bringen, dass auch unsere Herzen erwärmt werden vielleicht. Wir haken dann wieder nach. Wir haben insgesamt 3 Fragen. Und diesmal dürfen beide Teams mitmachen. Es ist eine offene Runde. Da bleibt mir noch zu sagen, wir fangen an mit Sebastian. Und ich möchte wissen, was ist das liebste Lieblingsding für dich aus allen Bond-Filmen? Du hast 90 Sekunden Zeit, ab jetzt.
Ja, mein Lieblingsding sind eindeutig die Gadgets, die Bond hier immer zur Seite gestellt bekommt. Das ist ein Element, das sich hier über alle Filme zieht. Das braucht er, das ist Lebenselixier. Und meine 2 Lieblingsdinge sind die 2 Nellies, nenne ich sie mal. Das ist einmal die Little Nelly aus Man lebt nur zweimal, der Hubschrauber, den Tanaka so lächerlich als Spielzeughubschrauber bezeichnet. Aber es ist ein Gyrocopter mit massiver Technik, massiven Waffen, mit dem sich Bond dann gegen 4, Zitat, ausgewachsene Luftlümmel verteidigt und die in den Äther schickt. Und dazu gab es Jahre später bei der Spion, der mich liebte, das Pendant, das war die Wet Nelly. Und die hast du ja als Spielzeug, das ist nämlich der Lotus Esprit S1, der dann zwangsläufig nach einer Verfolgungsjagd ins Wasser taucht. Und die Station von Stromberg nochmal unter Wasser prüft und sich dann gegen die Häscher verteidigen muss, die merken, dass sich Bond da unten rumtreibt. Und dann als Ende, nachdem er all seine Waffen abgeschossen hat, auch die arme Carolyn Munro in ihrem Hubschrauber abgeschossen hat, aus dem Wasser fährt und Moore in einer typisch britischen Szene den Fisch aus dem Fenster hält und mit einem typisch arroganten britischen Blick wieder ans Land fährt. Und das ist das, was mich jedes Mal abholt und was Bond unbedingt braucht.
Also mehr muss man gar nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass der Wagen Wet Nelly hieß. Wieder was gelernt. Ach
ja, ein interessanter Name. Ich musste gerade, als ich dir zugehört habe, daran denken, dass diese Gadgets doch immer von einer bestimmten Person entwickelt und ausgehändigt werden. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Das ist der Waffenmeister Q, der in den witzigerweise ersten Filmen nur namentlich genannt wird. In Liebesgrüße aus Moskau bringt er diesen Aktenkoffer, zwinker, zwinker. Major Boothroyd, der später nur noch als Q bezeichnet wird.
Wie war der Name?
Major Boothroyd. Und in Goldfinger kommt zumindest in der deutschen Version Connery an und sagt, guten Morgen, K. Also das war so das erste Mal, dass ich aufgehorcht habe. Und er ist wirklich der Tüftler, der über viele Filme hinweg oder über die meisten Filme hinweg von Desmond Llewellyn gespielt wurde, dem an sich immer alten Mann, den man als Kind dann ja so auch als Opa irgendwie wahrnimmt, der so die Gadgets bringt und allen was erklärt, der ja auch sein ganz, ganz eigenes Verhältnis zu Bond hat, weil er auch so ein väterlicher Freund ist, ihn aber immer wieder kritisiert, er muss Strapazen auf sich nehmen, aber auch im Zeit der Filme oder im Laufe und der Entwicklung der Filme dann auch zu Bonds Verbündeten wird, der dann auch den Dienst räumlich verlässt, ihm nach Isthmus nachzieht, um ihn dort im Kampf gegen Sanchez auszustatten und dafür quasi illegal unterwegs ist. Also viele geben für das, dass Bond das tut, auch ihren Dienst mal kurz zur Seite. Und das macht Llewellyn und das ist eine so charmante Darstellung, nichts gegen die Nachfolger. Ausnahme John Cleese, der war ein bisschen schwierig. Aber Desmond Llewellyn als Q, als väterlicher Freund, der ihm seine Unterstützung, ohne die er auch ja nicht klarkäme. Er nutzt ja jedes dieser Gadgets.
Was haben die für eine Funktion? Sind das so auch Plot-Devices? Also bringen die auch so ein bisschen den Plot nach vorne? Oder ist es einfach nur so ein Gimmick, dass man sagt, das wollen die Leute sehen und deshalb ist es da? Wie siehst du das?
Die Leute wollen es sicherlich sehen. Es bringt den Plot nach vorne, aber auch nur, weil der Plot dahin geschrieben wird. Also wenn wir in die Welt ist nicht genug sehen, dass er und sein Bond-Girl in diesem Anorak, der plötzlich zur Schutzkugel für die Lawine wird, landen dann auch nur, weil sie dahin geschrieben wurden. Aber es braucht ein bisschen diesen Moment und es braucht auch das Unterwasseratemgerät in Feuerball, damit die Haie an ihm vorbeischwimmen können und er flach an der Wand liegt. Er nutzt halt alles und man sieht es gern und man sagt sich, okay, ist halt auch ein Sprung in der Zeit voraus oft. Die Goldeneye-Uhr, da gab es noch keine LED-Punkte. Die wurden mit einem Kabel rangebracht, damit sie leuchten.
Stark.
Danke, Sebastian Ralf. Das waren schon drei Fragen.
Echt?
Ja, du hast, glaube ich, gerade einmal nachgefragt, Ralf. Da hast du was verschenkt.
Du hast nach dem Namen gefragt und hast damit eine Frage verschwendet. Und das bedeutet, wir ziehen weiter.
Ich hatte darauf gehofft, dass Nils so drüber hinweggeht oder das irgendwie weiter. Merkt, weil er auch so gespannt
das
zuhört.
Das ist hier leider das harte Regiment des Shownotars. Aber wir ziehen weiter zu Eva und Andi.
Du musst da ökonomischer denken, Ralf.
Ja, beim nächsten Mal.
Okay, Andi, jetzt bin ich natürlich super gespannt. In Ergänzung zu Sebastian, was ist deine allerliebste Sache an oder aus dem James-Bond-Universum?
Das sind die Intros. Mm. Ich liebe die Intros mit den Titelsongs, weil sich noch wirklich schön Zeit gelassen wird. Ne? Also auch gerade in der heutigen TikTok-Welt, wo ja immer alles schnell auf den Punkt kommen muss. Es ist ein Zelebrieren der Leute, die an dem Ding mitgewirkt haben. Es sind meistens, nicht immer, aber tolle Songs. Sie haben die Möglichkeit, auch künstlerisch im Hintergrund viel zu machen. Auch hier GoldenEye ist für mich hier so ein tolles Beispiel, was nicht nur ein fantastischer Song ist, sondern auch visuell unglaublich ansprechend, ne? wenn du die Silhouetten von den Frauen da hast und dann kommen dann die Pistolenläufe da durch oder sie rauchen da durch. Und das, nicht nur das, sondern auch das typische, ich meine, das ist zwar getrennt durch diesen Mittelteil, den du hast, wo du dann siehst, was eben passiert, aber auch wie Bond natürlich ikonisch an dieser Waffe vorbeiläuft. Was witzig ist übrigens, kleiner Funfact, früher haben sie echte Läufe genommen und dadurch gefilmt und später natürlich dann digitalisiert. Aber ja, die Intros, ich bin sehr, sehr überrascht, dass sie das auch heute noch beibehalten haben, eben weil es eigentlich was ist, wo man sich vorstellen könnte, okay, da bringt niemand mehr so die Geduld mit auf. Aber ja, ich liebe alles daran.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist ja auch so schlau für so ein Franchise. Ihr habt jetzt beide Sachen genannt, die in jedem Film drin sind und auf die das Publikum, die Community sich immer schon freut, weil man sich darauf verlassen kann, da werden wieder neue, spannende Ideen dabei sein. Da wird richtig Geld reingesteckt, da wird sich gestalterisch verausgabt. Das ist ja total clever, dass da so viele Rituale geschaffen werden.
Ich habe eine Frage zu den Intros. Ist es so, dass die Geschichte des Films eigentlich auch vorwegnehmen und erzählen oder sind die total losgelöst?
Das ist mal so, mal so. Also natürlich hast du in verschiedenen Intros eine bestimmte Form von Foreshadowing drin, aber man merkt, dass sich da später dann doch mehr Gedanken drum gemacht wurde, hatte ich den Eindruck. Also gerade wenn du jetzt mal das erste Intro nimmst von Dr. No, da gab es natürlich noch nicht so die Tradition und da ist es einfach ein Intro. Aber natürlich das Thema wird halt einfach versucht mit aufzugreifen. Aber ja. Es ist auch nicht, es gibt ein paar Bonds, wo tatsächlich auch kein Intro-Song mit vorhanden ist.
Kein Intro-Song, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei welchem Bond gibt es keinen Intro-Song?
Boah, jetzt müsste ich, ich habe es gestern tatsächlich nochmal gelesen. Bei welchen, es waren 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo es keinen Intro-Song gab.
Und wie ist es eigentlich, ich bekomme das nur so am Rande mit, aber manchmal kochen ja so Debatten hoch, wer wird der nächste Bond und vor allem, wann kommt der nächste Bond, weil es sind keine festen Abstände zwischen den Filmen, oder?
Ich glaube, dass sie versuchen, in dem Moment, wo sie einen Bond haben, wie jetzt zuletzt mit Craig, dass sie einfach versuchen, schon immer wieder, ne, also das am Laufen zu halten von der Story. Aber dann muss natürlich immer wieder erstmal einer gefunden werden und dass die ganze Produktionsmaschinerie sich dann auf diesen einen Schauspieler einfach fokussiert. Und aktuell haben wir ja auch wieder diese Diskussion, wobei ich auch gehört habe, dass Craig gefragt wurde, ob er es nochmal machen würde oder nicht. Aber ich habe jetzt zumindest keine fixe Antwort da im Kopf.
Das waren 3 Fragen. Da muss ich leider wieder. Ralf ist sehr verschwenderisch heute mit den Fragen, muss man sagen.
Nee, jetzt gerade war das total okay. Was war. Also da muss ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen. Aber natürlich, man kann immer noch weiter fragen.
Das stimmt. Aber wir kommen jetzt zu Runde 3.
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Runde 3 wird hitzig, rührt nochmal die Drinks, nimmt nochmal einen Schluck. Die Regeln lauten nämlich, ihr bekommt einen Begriff von uns gesagt und habt dann 90 Sekunden, um uns zu erklären, was dahinter steckt. Und ihr bekommt wieder den gleichen Begriff, deswegen teilen wir uns nochmal fix auf. Sebastian wird gleich den Raum verlassen. Dieses Mal ist aber übrigens so, dass Ralf und ich uns wieder 3 Fragen teilen. Also Ralf bleibt jetzt hier bei uns. Wir hören erst beide dir zu, Andi, und Sebastian, dann kommst du nochmal und legst nochmal nach zum gleichen Begriff. Da rühren die Eiswürfel im Drink. Wir gehen jetzt weiter in Runde 3. Ich bin nämlich schon ganz gespannt. Andi, du bekommst nochmal 90 Sekunden für folgende Aufgabe. Erzähl uns alles, was du über Spectre weißt. Und es geht jetzt los.
Spectre ist eine Geheimorganisation, die das allererste Mal schon in Dr. No angeteased wurde. Fälschlicherweise wurde sie in der deutschen Synchronisation aber als Phantom betitelt, was dann späterhin leider nicht so gepasst hat. Als dann das ganze Thema nochmal mit den Craig-Filmen aufgegriffen wurde, hat man natürlich dann nicht so den Bezug gehabt, aber hat sie dann auch Spectre genannt, meine ich, in der deutschen Version. Spectre steht für... Boah! Ich krieg's nicht mehr zusammen. Special, ne, es geht quasi da, genau. Und sie versuchen im Prinzip die Welt zu destabilisieren. Anführer des Ganzen ist Dr. Ernst Blofeld, gespielt von Donald Pleasence. Hat den großen Showdown, man sieht ihn mit seiner Katze die ganze Zeit nur im Arm. Großer Showdown mit ihm ist dann im Vulkan in Man lebt nur zweimal in Japan, wo er dann aber auch entkommt, aber das Ganze wird dann sehr unbefriedigend im nächsten Teil aufgelöst, aber in den neuen Teilen bringt man es dann mit Christoph Waltz, der den dann spielt, zu einem guten Ende.
Stark, dankeschön.
So viele Namen. Also es ist so, Spectre ist die Organisation. Und die wird geleitet von Blofeld. Ich muss es gerade so ein bisschen zusammenkriegen. Das ist der mit der Katze. Ist Spectre in allen Bond-Filmen sozusagen die Organisation, gegen die James Bond kämpft, oder wechseln die?
Nein, das wechselt. Das wechselt durch, aber in manchen sind sie auch einfach nur so ein bisschen im Hintergrund und man... Na, sie werden dann einfach nur mal erwähnt und in manchen haben sie dann eine zentralere Rolle, wo es dann wirklich um Spectre geht und das Ganze thematisiert wird.
Und erfährt man was darüber, wie groß diese Organisation ist?
Ja, die sind auf, ja, also extrem gut organisiert, extrem viel Geld, was dahinter steht, also die Möglichkeiten, auch mit Raketen abzufangen, Satelliten zu destabilisieren und versuchen dann natürlich Chaos anzustiften. Und im besten Fall, sie wollen den dritten Weltkrieg im Prinzip anzetteln, um davon am Ende von diesem Machtvakuum zu profitieren.
Ist es bei den Bond-Filmen so, dass die auch so eine Art Gesellschaftskritik, hört sich so hochgestochen an, aber wollten die mit sowas wie Spectre eben auch Kritik üben an irgendwelchen gesellschaftlichen Verhältnissen, keine Ahnung, so Oligarchen oder so, oder ist es jenseits von dem Franchise?
Ich glaube, das ist sehr spannend, gerade heutzutage das rein zu interpretieren, also auf die damals bezogen, aber ich vielleicht leicht am Rande, aber ich würde jetzt speziell für die 60er Jahre nicht so viel da rein interpretieren, dass sie sich das dabei am Ende dann gedacht haben.
Drei schöne Fragen und Sebastian kommt rein.
Willkommen zurück.
Schön, dass du da bist, Sebastian.
Ja, ich habe den Weg gefunden.
Also, deine Aufgabe ist, für die du 90 Sekunden Zeit hast, erzähl uns alles, was du über Spectre weißt. Ab jetzt.
Spectre. Verbrecherorganisation. Ursprünglicher Name SMERSH. Es ist die Organisation, die gegen die Bond immer antreten muss, und alle seine Gegner stellen sich am Ende als Mitglieder dieser Organisation heraus. Unbekannter Kopf, oft heroische, wirklich optisch großartig zusammengefasste Treffen von denen. Man erinnert sich an Thunderball, wo dann einer elektrifiziert wird auf seinem Stuhl, die wirklich weltweit aktiv sind. Und in der Craig-Ära, während des Rennens in Siena, sagt ja Mr. White: "Und ich dachte, ihr habt uns auf dem Schirm, und jetzt stellen wir fest, ihr wisst gar nichts von uns, ihr wisst gar nicht, dass wir existieren." Also weltweit hervorragend vernetzt mit Mitarbeitern bei Regierungsangestellten, die andere beschützen, bei jedem Sicherheitsdienst untergebracht. Und das große Thema bei Bond: er kriegt sie nicht am Ende final gefasst. Und deswegen sagt M in den frühen Jahren ja immer: ich ziehe sie von der Operation Bedlam ab, weil Blofeld, sie kriegen ihn ja nicht. Und Blofeld als der große Boss, der ja dann 84 Mal eben im Schornstein landet, durch Moore in dem Hubschrauber, dann chronologisch etwas vertickt, später wieder auftaucht als eben Oberhauser in den Craig-Filmen. Aber er ist sein großer Gegner, dem er sich immer wieder stellen muss, mit all seinen Henchmen, die er über die Filme auch mit erledigt.
Vielen Dank. Jetzt direkt, also Blofeld, das weiß ich noch, an die Szene kann ich mich super erinnern, wie der mit dem Hubschrauber so in den Schornstein reingeschubst wurde in seinem Rollstuhl. Und Oberhauser, hast du gerade gesagt, ist Blofeld eigentlich?
In den neuen Filmen gab es in Fankreisen einen sehr kontrovers diskutierten Switch, dass Blofeld sagt, er nennt sich jetzt Oberhauser, das ist der Mädchenname der Mutter. Das gab es in den Bond-Chroniken früher schon, dass der Name immer mal wieder auftauchte, weil Bond nach dem Tod der Eltern bei Zieheltern Oberhauser groß geworden ist und der Blofeld dann später zu seinem ehemaligen Stiefbruder in Anführungszeichen wurde.
Ah.
Also sehr verquer, auch sehr weit hergeholt aus meiner Sicht. Und das war so ein Twist, den die Fanbase nicht unbedingt gut hieß.
Das klingt auf mich auch sehr, da hat man noch mal was zuspitzen wollen und noch nachträglich so richtig
also so
die Schrauben angesetzt.
Ja.
Weiß
gut.
Man denn sonst was über die Familie von James Bond?
Man weiß nur diesen Kletterunfall. Man kriegt am Ende von Skyfall das Haus mal gezeigt, wo dann wirklich auch die Schrotflinte von Anthony Bond Craig noch mal in der Hand hat und deren kleine Kapelle und wie man dort in Skyfall gelebt hat. Aber so richtig explizite Fakten über die Kindheit erfährt man eigentlich nie, bis auf die Dinge, die ihn halt geprägt haben für den Typ, den er dann später ist.
Wir haben noch gar nicht, und wir sind hier in der letzten Runde, über die Bond-Girls gesprochen. Ich möchte auch einmal über die Frauen in diesen Filmen was hören. Kannst du uns da noch ein bisschen Input geben?
Fontane würde sagen, ein weites Feld.
Vielleicht über dein liebstes Bond-Girl.
Mein liebstes Bond-Girl ist in der Tat aus GoldenEye, die von Bond dann so als in einem Augenzwinkern als die russische Verkehrsministerin bezeichnet wird. Semyonova heißt sie. Die kleine IT-lerin aus Severnaya, aus der Radarstation, die sich da rausboxt, ihren ehemaligen vertrauten Kollegen versucht zu kontaktieren, der dann auch wieder bei den Bösen arbeitet. sich da wieder befreit und mit Bond zusammen dann wirklich sie auf der IT-Seite, eher auf der Gadget-Seite mit dem Laser aus der Uhr, sich aus diesem Raketenzug befreien und am Ende er ohne sie den Satelliten nicht abschalten könnte. Er braucht sie, sie braucht ihn, um die ja, etwas händische Prügelarbeit zu leisten. Und die Kombo war damals für mich im Kino wirklich, das ist mal ein Bond-Girl auf Augenhöhe. Und dann gab es diesen wunderschönen ikonischen Satz, nachdem dieser Zug dann in Gleisen explodiert und sie sagt, zerstören Sie ein jedes Fahrzeug, mit dem Sie unterwegs sind. Und er ganz trocken sagt, das ist die übliche Vorgehensweise. Und sie war so das erste Mal, dass diese Bond-Girls nicht nur schön anzusehen sind, aber auch, die hatten ja keine wirkliche Gleichstellung. Und das war, ist gerade in der heutigen Zeit und auch bei den Fans so gesehen, sehr, sehr schwierig, das Element.
Ja, das glaube ich.
Und deswegen sind sie mit dem Zeitpunkt wirklich angestiegen und in diesem Film das erste Mal, er hätte es nicht ohne sie geschafft. Punkt.
Also Bond-Girls ist, ich glaube, das ist nicht gut gealtert, wenn man sich alte Filme anschaut.
Mhm. Naja, aber dann ist doch umso besser, dass wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge auch noch diesen entscheidenden Punkt im Franchise einmal mitbenannt haben. Danke, Sebastian.
Danke.
Gerne.
Nochmal auf die letzten Meter ein wichtiges Thema angeschnitten. Und das bedeutet, wir haben alle Runden durchgespielt und jetzt wird's richtig ernst, denn jetzt kommen wir zum großen Finale.
Oh.
Das große Finale.
Also, wir haben jetzt das große Finale. Das heißt, es geht um 10 Fragen, die beantwortet werden müssen. Erstmal. Und zwar stellt jeder Nerd seinem Kapitän oder seiner Kapitänin diese 5 Fragen, die wir vorbereitet haben und die sich an dem Wissensstand des Kapitäns oder der Teamkapitänin orientieren. Und danach spielen wir noch eine Schnellraterunde mit 5 Fragen, bei denen Ralf und Eva zeigen müssen, ob sie auch ganz schnell das Wissen abrufen können, das sie sich hier heute hoffentlich angeeignet haben. Es wird also spannend. Wir starten jetzt erstmal mit Ralf und den 5 Fragen, die wir, die Redaktion von Battle of the Nerds, extra für ihn geschrieben haben. Sebastian muss sie dir vorlesen. Und das wird wahrscheinlich eine große Qual für dich, Sebastian, wenn du jetzt gleich siehst, wie Ralf versucht, diese Dinge zu beantworten. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch.
Ich bin sehr gespannt, aber ich habe vollstes Vertrauen in dich.
Frag mich mal. Also ich habe auch immer vollstes Vertrauen in mich, was ich auch schon vollumfänglich regelmäßig enttäuscht habe. Ich habe mich selbst oft enttäuscht.
Nein, sag sowas nicht.
Leg los.
Erste Frage. Von welchem Charakter stammt das Zitat Waisenkinder machen die besten Agenten?
Also, das müsste M sein.
In dem Falle ja. Es wird in einem anderen Zusammenhang auf der ikonischen Zugfahrt von Vesper Lind und Bond in Casino Royale nochmal explizit anhand seiner Kleidung und wie er den Anzug trägt, nochmal auf das Waisenthema hingewiesen. Und das ist auch, sie sagt dann auch nochmal explizit, ja, Waisen machen ja die besten Agenten.
Mhm.
Aber M ist in dem Fall richtig. Ich habe auf Skyfall die Talszene angespielt. Das passt. So, jetzt wird's hart. Ich glaube, da kommst du ziemlich in Strudel.
Na toll.
Im Wortsinne. In welchem Film tritt das Gadget Wet Nelly auf?
Okay, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Das war... Ich habe es mir aufgeschrieben. Im Auftrag Ihrer Majestät.
Leider nein. Es war der Spion, der mich liebte.
Ja, danke für den Crash. Ja.
Ich war mir so sicher, wenn du das Spielzeug zu Hause hattest.
Ja, ich war damals noch in einem Alter, wo ich nicht lesen und schreiben konnte, wahrscheinlich. Okay. Krass, dass ich dann schon James Bond geguckt habe. Aber meine Eltern müssen so unverantwortlich gewesen sein.
Die besten Eltern.
Dritte Frage. Mit welchem Film gibt Judi Dench ihr Debüt als M?
GoldenEye.
Richtig. Wie aus der Pistole geschossen. Vierte Frage. Wie oft bricht Daniel Craigs James Bond in die Wohnung von M ein?
2-mal.
Jawohl.
Hab ich mir gemerkt.
Mann.
Hättest du es gewusst?
Nee, ich glaube, das habt ihr dann wahrscheinlich besprochen, als ich gerade draußen war.
Das kann sein, ja.
Das kann gut sein.
Ja.
Und die letzte Frage. Welche Waffe aus dem Familienbesitz der Bonds sieht man in Skyfall?
Das Jagdgewehr.
Exakt.
Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht.
Wow. Vielen Dank.
Ich hab zu danken.
Respekt, Ralf.
Gute Fragen.
Gute Fragen und du hast ganz gut performt, muss man ehrlicherweise sagen. Das war, du hast da offensichtlich schon einiges gelernt. Das bedeutet, wir kommen jetzt zum anderen Team. Wir kommen jetzt zu Team Eva, Eva und Andi. Andi hat ja alles versucht beizubringen, was er über Bond weiß. Und wir haben daraus 5 Fragen gebastelt, die Andi Eva jetzt vorliest und auch gleichzeitig sofort sagt, ob sie richtig sind oder nicht. Hier sind sie, ich gebe dir die 5 Fragen. Walte deines Amtes, Andi.
Welchen Fehler hat M bei der Übergabe der Dienstwaffe an James Bond gemacht?
Ein zu kleines Kaliber.
Richtig, genau. Also die Walter PPK hat eigentlich ein kleineres Kaliber als die Beretta, die hat nämlich 9mm, aber M sagt, naja, das Spielzeugkaliber. Genau, richtig. Yes. Wie heißt der ikonische Schauspieler für die Rolle des Q?
Oh, ich habe versucht, mir so viele Namen zu merken. War es? Nee.
Also es gibt ja mehrere. Ja. Welcher ist die Frage, welcher damit jetzt der erste?
Ja, du hast
oder?
Ja einen ganz besonders hervorgehoben und es war nicht, aber es ist der einzige, der mir jetzt einfällt. Dalton Pleasance?
Donald Pleasance. Das wäre der.
Das war ein Bösewicht.
Genau, das war der Blofeld.
Nee, tut mir leid, ich weiß es nicht mehr.
Hatten wir darüber gesprochen?
Offenbar.
Ja, Q, war das bei, ich glaube, das war von dir, gell? Genau, ja, ja.
Was war die Lösung?
Desmond Llewellyn.
Ah, ja.
Das wäre auch nicht beantworten können. Ah. Ja.
In welchem Film tritt das Gadget Little Nelly auf?
Oh, ich habe gerade schon bei Ralf gedacht, gut, dass die Frage an mir vorbeigegangen ist.
Das war ja Wet
Nelly. Ich weiß noch, was Little Nelly ist. Gut. Es war ein Hubschrauber.
Ja.
Mit ganz vielen Waffen. Bum, bum, bum. 4 Menschen sind umgekommen, die so, aber ich weiß nicht mehr, welcher Film es war.
Genau, genau. Überleg.
Ja, überleg. Also,
überleg, ich darf nicht sagen, gell?
4 Schmalspurganoven sind umgekommen, aber ich weiß, es tut mir leid.
Wahrscheinlich war das der Film, den ich gesagt habe.
Nee, ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Löse mal auf.
Man stirbt nur 2-mal.
Ja, ich wäre nicht drauf gekommen. Nee.
Schwierig. Es ist echt schwierig.
Wer spielt, das weißt du, wer spielt die Rolle von Blofeld in den Crack-Filmen?
Christoph Waltz.
Ja.
Wenigstens das.
Sehr gut.
Welcher Bond-Film hatte die erste Titelsequenz? Die Frage ist ein bisschen schwierig.
Der erste.
Ja, also Titelsequenz der erste, ja.
Ja, danke.
Ja.
Siehst du?
Haben wir da auch einen Namen, Eva?
So ist die Frage nicht gestellt. Shownotar. Also da können wir jetzt mal den Duden zu ranziehen und dann gucken, ob man hier nicht zumindest einen halben Punkt zu vergeben hat.
Okay, ich gebe euch den Punkt. Du hast recht, das war unsauber gefragt. Der Punkt geht an Team Eva und Andi.
Ja, es war im.
Das E in Eva steht für die Grammatikkeule.
Ich meine, für die Zuhörer, also im ersten ist es ja so, dass es ist ja Dr. No gewesen und da ist nur das Bond-Theme an sich. Und nicht quasi ein eigener Titelsong. Das wäre dann Liebesgrüße aus Moskau gewesen.
Okay, aber natürlich das Bond-Theme ist ja das Entscheidende, das Wichtige, das uns jetzt den Punkt gebracht hat.
Richtig.
Andi, da haben wir uns gut nochmal durchgewurscht.
Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut.
So, jetzt wird es aber ernst, denn jetzt kommen wir zur Schnellraterunde. Jetzt seid ihr beide an den Buzzern. Wir gucken natürlich erstmal, ob die Buzzer überhaupt noch funktionieren.
Eva.
Hallo, mein Name ist Ralf.
Ja, also funktioniert wieder 1, ich bin glücklich darüber. Und ich habe 5 Fragen für euch. Wer zuerst buzzert, darf auch zuerst antworten. Wenn die Antwort falsch ist, darf die andere Person noch buzzern und sich den Punkt holen. Wenn die auch falsch ist, kriegt keiner einen Punkt. So sind die Regeln. Hier ist die erste Frage. Was ist der erste Vorname von Blofeld?
Eva.
Ernst?
Richtig.
Oh. Ich dachte Eva Blofeld.
Ich habe auch als plötzlich dieses Eva zu hören.
Es gibt viele Frauen von Bösewichten, die Eva hießen. Leider.
Das hat was sehr Biblisches wahrscheinlich.
Ja, sehr Biblisches. Wir kommen zur zweiten Frage. Wie sind die Eltern von James Bond ums Leben gekommen?
Ralf.
Das war ein Kletterunfall.
Richtig. Ein Bergsteigerunglück. Ein Kletterunfall. Die dritte Frage. Der große Showdown von Man lebt nur zweimal findet in welchem Land statt?
Eva.
Japan.
Richtig. Ja. Ja.
Haben wir darüber gesprochen?
Ja.
Ich meine, Wasser ist schon ganz schwitzig.
Ich schwitze mit gerade.
Vierte Frage. Woraus kann sich James Bond nur mit Hilfe des Bond-Girls Natalia Fjodorovna Semyonova in GoldenEye retten?
Eva.
Das ist jetzt ein bisschen so ein Halbwissen-Guess, aber eine Lawine?
Das ist falsch. Willst du noch raten, Ralf? Oder?
Ich weiß, dass da ein Laser eine Rolle spielte, aber wo waren die? Die waren irgendwo... Ich keine Ahnung. Also Laser weiß ich jetzt im Kopf, aber ich weiß nicht wo. Und es wäre jetzt, ich müsste lügen.
Die ja, Antwort, lüg halt. Probier's.
Ich sehe hier zwei Männer am Tisch, die gerade ausrasten. Ja,
okay, das keine okay von euch ich habe nichts zu verlieren.
Ralf.
Aus einer Fabrikanlage. Nein.
Das ist auch wirklich sagenhaft falsch. Die richtige Antwort ist, wollt ihr es auflösen?
Aus dem Raketenzug.
Raketenzug.
Ich weiß noch, aus in dem Moment, ja, als du das erzählt hast, Laser-Uhr-Raketenzug, da war ich im Kopf wieder kurz bei Star Wars. Ich dachte, wo sind wir jetzt hier? Da wechselten die Dimensionen.
So, eine Chance. Habt ihr noch eine Frage? Gibt es noch? Die lautet folgendermaßen. Welches Gadget rettet James Bond in Feuerball vor den Haien?
Ralf.
Eva. Das war dieses Atemgerät.
Lass mal gelten. Unterwasser-Atemgerät. Absolut richtig.
Boy.
Mann.
Und das war unsere Schnellradrunde. Das ist schon, jetzt wird es schon ein bisschen aufregend,
ja,
wieder.
Ja, wirklich.
Muss man an dieser Stelle sagen. Und wir haben einen vorläufigen Punktestand nach diesen beiden Runden, die wir gerade gespielt haben. Und zwar in der ersten Runde, da hat das Team Andi und Eva ganze 3 Punkte geholt. Inklusive dem einen Grammatikpunkt, der da erkämpft wurde.
Egal, Punkt ist Punkt.
Punkt ist Punkt. Und da hat das Team Sebastian und Ralf 4 Punkte geholt.
Okay.
Also da gab es eine klare Führung. Dann hatten wir hier ja die zweite Runde, die wir jetzt gerade gespielt haben mit den 5 Fragen. Und da sieht es so aus, dass wir jetzt einen Gesamtpunktestand haben von dem Team Andi und Eva von 5 Punkten und Ralf und Sebastian von 6 Punkten.
Das heißt noch gar nichts, ich weiß das.
Freut euch nicht zu früh. Ja.
Und jetzt würde man denken, Gesamtpunktestand, schalala, schön und gut, Q macht den Sekt auf, hoffentlich ist kein Laser drin, wir können alle feiern, aber so funktioniert der Battle of the Nerds nicht. Denn jetzt kommt das Element unserer Show, das von allen gefürchtet wird, das den Leuten die Schweißperlen auf die Stirn treibt, denn wir kommen jetzt zum berüchtigten Faktencheck. Richtig, da wird scharf geschossen, denn jetzt geht es darum zu sehen, ob alles, was ihr hier heute in der Sendung erzählt habt, liebe Nerds, überhaupt der Wahrheit entspricht. Manchmal hat man ja so Sachen, die man irgendwie falsch erinnert oder ob da irgendwas durcheinander gekommen ist oder so, kann ja alles mal passieren. Und deswegen haben wir hier einen sehr ausführlichen Faktencheck. Und es gab 2, 3 kleine Fehlerchen. Also ich muss sagen, bei jedem Fehler wird ein Punkt abgezogen vom Gesamtpunktestand und wir gucken mal, wie das jetzt ausgeht, denn Andi, Runde 1, alles richtig, war alles okay. Runde 2, da hast du eine Behauptung aufgestellt, die wir leider revidieren und mit Punktabzug belegen müssen. Denn du hast gesagt, es gäbe bei 4 Filmen keinen Intro-Song. Das ist aber nicht ganz richtig. Also es gibt verschiedene Definitionen, was ist Intro, was ist nicht Intro. Es gibt aber eine Definition, die sagt, es wären 7 Filme ohne Intro-Song. Es gibt eine, die sagt, da ist zwar ein Intro-Song, aber keine Titelsequenz und so weiter und so fort. Also wie man es auch dreht und wendet, 4 stimmt leider einfach nicht. Und dieser Punkt wird durch einen Autounfall aus der Regie abgezogen. Aber in Runde 3 war auch alles richtig bei dir. Also diesen einen Punkt, den ziehen wir euch beiden
Also ab. Landen wir bei 4 Punkten, 4. Was ja auch jetzt gar nicht so weit weg ist von Ralf und Sebastian gerade. Das möchte ich nur noch mal kurz festhalten.
Jetzt kommen wir zu Ralf und Sebastian. In Runde 1 hat Sebastian gesagt, Skyfall war der Film nach Casino Royale. Aber da haben wir noch ein Quantum Trost dazwischen. Also Skyfall war nicht der Film nach Casino Royale.
Aber er kam nach Casino Royale.
Er kam danach, aber er war nicht der Nachfolger von Casino Royale, sondern da war noch das Quantum Trost dazwischen. Den Punkt müssen wir leider abziehen. Runde 2 war auch bei dir alles richtig. Sebastian, jetzt Runde 3. Sebastian hat gesagt, alle der Gegner von James Bond stellen sich als Mitglieder von Spectre raus. Das stimmt leider nicht. Also es gibt ein paar, die sind, haben dann zum Beispiel Verbindung zu Drax Industries wie in Moonraker oder zum Janus Syndicate wie im GoldenEye. Es sind nicht alle Mitglieder von Spectre, die Bond erledigt. Eine weitere Sache, die du gesagt hast, war, und da haben wir auch lange drüber gesprochen, der berühmte Sprung aus dem Helikopter in den Schornstein, wo der in den Schornstein fallen gelassen wird, den hast du ins Jahr 1984 datiert. Du hast gesagt, das wäre 84 gewesen. Das war aber 81. 3 Jahre vorher. Das müssen wir leider auch, da ist dann, war ein kleiner Zahlendreher drin. Und leider gibt es noch eine kleine Sache, die wir hier bemerken müssen. Denn du hast gesagt, der Name von James Bonds Vater wäre Anthony Bond. Es ist aber Andrew Bond. Und dann können wir den Punkt leider auch nicht geben. Da ist der Name leider falsch gewesen an der Stelle. Das bedeutet, ihr habt 4 Punkte Abzug, Team Ralf und Sebastian. Und das bedeutet, das Siegerteam mit 4 Punkten sind Andi und Eva. Ein Applaus!
Wow!
Unsere James Bond-Nerds.
Unerwartet, Andi. Also, aber ich muss auch sagen, dass. Also,
herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Herzlichen Glückwunsch, Andi. Hier ist deine Trophäe als der Battle of the Nerds Number One James Bond Nerd.
Der goldene Fun Fact.
Diese Trophäe geht an dich. So sind die Regeln hier bei uns. Am Ende kann sich immer alles nochmal drehen im Faktencheck. Und natürlich gibt es auch für Eva den Pokal.
Der Wanderpokal.
Eva, hier ist der Wander, der Battle of the Nerds Wanderpokal.
Es glänzt, es glitzert.
Diesmal ist er wieder zu dir.
Sieht ein bisschen abgegriffen aus. Passt mal ein bisschen auf, weil das ist ein Wanderpokal. Der kommt vielleicht demnächst zu mir.
Ich nehme den halt überall mit hin, was soll ich sagen? Der will ausgeführt, der will gezeigt werden. Aber es ist, also, ja. Nerds, wie geht's euch mit diesem Ergebnis? Ich bin wirklich, ich muss hier erstmal so kurz die, also ich werde jetzt nicht den Preis unter die Achseln, aber ich muss hier erstmal was trocknen.
Ich habe geschwitzt, aber es hat vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß gemacht und Sebastian, auch Respekt an dich für all dein Wissen. Also du hättest meiner Meinung nach genauso verdient. Das ist wirklich unglaublich, was du alles weißt.
Sebastian, ärgerst du dich?
Ja.
Ein bisschen wahrscheinlich.
Natürlich,
ne?
Aber primär über mich.
Ja, muss echt nicht sein. Also ich habe so viel mitgenommen jetzt. Mhm. Ich habe vor allem wieder Lust bekommen, nochmal James Bond zu gucken und bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht.
Aber welchen Bond? Auf welchen Bond hast du jetzt nochmal Lust bekommen?
Ich würde gern nochmal diese Szene sehen mit dem Raketenzug, damit ich das nochmal so vor Augen habe. Ja. Auch im Hinblick darauf, dass eben dieses Bond-Girl eben so wichtig war für James Bond. Und ich glaube, das würde ich mir nochmal angucken jetzt.
Vielleicht suchen wir uns mal, ob irgendein Kino das bald nochmal zeigt. Dann können wir das zusammen machen.
Sehr gute Idee.
Und dann in Runde 2 zu James Bond. Und dann gucken wir nochmal, was dabei rauskommt. Vielen, vielen Dank euch. Das hat Spaß gemacht. Das war wieder ein Abtauchen in eine völlig andere Welt, in ein Jahrzehnte überspannendes Fandom.
Ja, vielen Dank. Also, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt.
Wir werden das jetzt mit anderen Augen sehen. Durchgeschwitzt und durchgequizzt.
Ja. Kleiner Kurzurlaub wäre schön.
Ja, Ralf, ich muss dich enttäuschen. Urlaubig wird's nicht.
Ihr alle anderen, die ihr zuhört, ihr könnt euch jetzt schon mal gern warm anziehen. Also du, Eva, sowieso. Denn es gibt in der nächsten Folge wieder Top-Nerds für unser nächstes Battle.
Okay, Ralf, das ist ja schon mal ganz schön selbstbewusst nach dieser Performance heute. Aber ich glaube, du wolltest noch was zur Temperatur sagen?
Ja, genau, manche warm anziehen. Denn Winter is coming. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht schon was auslöst in euch. Wir reisen in der nächsten Folge in eine ganz andere Welt. Voller Intrigen, Machtkämpfe, Schwerter und Drachen. Es geht um Eis und Feuer. Kurz, wir widmen uns Game of Thrones. Natürlich haben wir auch hier wieder Support von den größten Nerds des Landes. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Battle of the Nerds, dem Kampf der Nerd-Titanen.
Tschüss.
Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Eat, Read, Sleep. So heißt der NDR-Bücher-Podcast. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn die Hosts touren inzwischen mit ihren Live-Shows durch ganz Deutschland. Die Eat, Read, Sleep-Community ist riesig. Es gibt fast 100 Fanclubs, unter anderem auch auf Instagram. Eat, Read, Sleep ist nämlich kein Bücherpodcast auf Feuilleton-Laber-Niveau, sondern da wird Leidenschaft für Literatur geweckt. Und das mit allen Sinnen. Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich. Aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich ein Gericht, das mit einem Buch oder einem Autor oder einer Autorin zu tun hat. Zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Pfefferkuchen oder Tolstois Lieblingskuchen oder auch der pangalaktische Donnergurgler aus Per Anhalter durch die Galaxis. Vor allem geht es natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und betteln sich im Literaturquiz. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben ihn euch auch in unseren Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Viel Spaß beim Reinhören bei Eat, Read, Sleep.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Wannabe-Nerds Eva Schulz und Ralf Kaspers. Shownotar Nils Bokelberg.
Mit einem Gastauftritt von Q. Tobias Naht. Wo habe ich nochmal den explosiven Kugelschreiber hingelegt? 007? Ach, James.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme. Produktion Pool Artists: Milica Tekelieva, Max Finger, Younes Rabe, Benjamin Meyer und Jona Rösch. Redaktion Pool Artists: Wenzel Burmeier, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Jasmin Dahr und Greta Verlage. Redaktion ARD Kultur: Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur: Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur: Christian Costa-Zahn. Executive Producers Pool Artists: Maria Lorenz Bokeberg und Frieda Morischen.